Werkstattgespräche, der Macher-Podcast.
Stefan Metzler ist eigentlich ein ganz normaler Ingenieur, hatte anscheinend aber noch ein bisschen Kapazität frei und betreibt darum in seiner Freizeit die einzige Kugelmühle Deutschlands. Hallo Herr Metzler.
Hallo Herr Klein, ich grüße Sie.
Malen Sie Dinge mit Kugeln oder malen Sie Kugeln aus Dingen?
Ja, das ist eine berechtigte Frage. Eine Kugelmühle ist tatsächlich normalerweise ein ganz bestimmter Mühlentyp, der in der Industrie eingesetzt wird. Da werden Kugeln benutzt, um Mahlgut zu zerkleinern. Bei uns ist es genau umgekehrt. Wir produzieren die Kugeln und zwar in einer Kugelmühle. Das heißt also mit einer Anlage, die in einem Bach verbaut ist und dort mit Hilfe von Wasserkraft Steinkugeln produziert.
Wozu?
Zum Freuen. Es ist einfach nur zum Freuen. Es ist so zwecklos schön und das macht, glaube ich, auch so den großen Reiz aus für viele Leute, die uns besuchen hier in Neidlingen, dass sie einfach sehen, hey, das sind einfach Gegenstände, die sind einfach wunderschön. Sie haben eigentlich gar keinen Zweck. Und ich denke, das gibt dem Leben auch so eine gewisse Würze. Und zum anderen hat die Kugel aufgrund ihrer Form, aufgrund ihrer perfekten Form, wenn man sich sowas durch die Hand rollen lässt, ist einfach ein ganz wunderschönes haptisches Gefühl. Es ist auch so ein Gefühl von einer Ewigkeit in den Händen zu halten, weil ja. Jede Kugel besteht aus einem Gestein, was Millionen von Jahren alt ist, aus Jura-Marmor von der Schwäbischen Alb. Und es war traditionell auch ein Glücksbringer. Also wenn man eine Murmel in der Hosentasche getragen hat, dann sollte das Glück bringen. Und ich denke, dass es meistens dann auch der Fall war.
Sie sind Murmelproduzent.
Ja, also wir stellen Kugeln und Murmeln
cool.
her. Das ist es auch, das Wasser ist auch außerordentlich cool. Es ist tatsächlich kühl und je kühler das Wasser, umso höher ist auch seine Dichte und umso höher ist auch die Kraft des Wassers. Also die besten Malergebnisse, die erzielen wir tatsächlich im Winter, ne, wenn kaltes Wasser
Moment,
da ist.
Moment, das müssen Sie, Moment. Also, Ihre Kugelmühle ist eine Wassermühle. Wir müssen ganz, ganz früh anfangen. Sie sagten vorhin, normalerweise würde man Kugeln benutzen, um Mahlgut zu zerkleinern. Sie machen es genau andersrum. Haben Sie sich das ausgedacht oder ist das ein sehr, sehr altes Handwerk, das Sie wiederbelebt haben?
Ja, es ist tatsächlich ein uraltes Handwerk, was es überhaupt auch nur in ganz kleinen Gebiet gab. Also man vermutet so im Süden Deutschlands ungefähr bis rein nach Österreich, möglicherweise auch noch in der Schweiz, aber da ist so gut wie gar nichts belegt. Und man braucht eben Wasser dazu. Klar, die Mühle, die wird mit Wasser angetrieben. Und man braucht natürlich das entsprechende Gestein dazu. Ne? Also in Gegenden, wo Sand oder Kies vorkommt, also gab es natürlich dann dementsprechend keine Kugelmühlen.
Und früher, also als es ganz früher, also als diese also
ja.
Kugelmühlen
ja,
verbreiteter waren, hatten die Kugeln da irgendeinen anderen Zweck, außer schön zu sein?
Also Kugelmühlen gibt es schätzungsweise seit, naja, es ist ganz schwer, weil so, man muss es aufgrund von Funden eigentlich zurückverfolgen. Also die älteste noch erhaltene Kugelmühle ist, glaube ich, 500 oder 600 Jahre alt, wurde in Österreich bei einem Hochwasser mal freigelegt. Wahrscheinlich sind noch sehr, sehr viel älter, weil es gibt auch Kugelfunden, also in einer unglaublichen Präzision aus dem Mittelalter. Und auch damals schon vor 500, 600 oder vielleicht auch 1000 Jahren hat man die Kugeln eigentlich auch zu nichts anderes verwendet, einfach als Spielzeug, als Kugel zum Freuen und als Glücksbringer natürlich. Und das ist eigentlich das Schöne, dass es schon immer diesen Zweck hatte, von den Anfängen bis heute noch.
Wenn es eine Wassermühle ist, die ist nicht so aufgebaut wie eine Mühle, mit der Mehl gemahlen wird, oder?
Ja, das ist richtig. Also es irritiert unsere Besucher, wir kriegen ja sehr viele Besucher aus der ganzen Region und die irritiert es oft, wenn sie dann bei uns stehen, finden die Mühle nicht, obwohl sie direkt davor stehen. Und zwar deswegen, weil die meisten Mühlen sind ja ein Gebäude. Ne? Da ist ein Gebäude, da hängt außen ein Rad dran und das sieht man dann, das ist auch dann ganz groß und das hängt dann irgendwie im Bach und im Innern des Gebäudes findet dann der Mahlgang statt. Und bei uns ist das eben völlig anders. Also da steht nämlich gar kein Gebäude im Bach, sondern da sind einfach Räder im Bach verbaut und die kriegen ihr Wasser über Rinnen, über hölzerne Wasserrinnen zugeleitet und dann fällt der Wasserstrahl von oben auf die Mahlwerke und die drehen sich auch noch liegend. Das ist schon mal was Ungewöhnliches, weil die meisten Mühlräder drehen sich ja aufrecht um eine waagrechte Achse.
Da rollt praktisch ein Rad immer im Kreis in der normalen.
Ja, es dreht sich flach, es dreht sich liegend um eine stehende Achse, ja. Und der Durchmesser ist auch sehr klein, das überrascht die Leute auch. Meistens stellt man sich ein riesiges Mühlrad vor und in dem Fall sind die ganz klein, die haben einen Durchmesser von einem Dreiviertel Meter ungefähr. Und bei uns in Neidlingen sind 4 Stück im Bachbett verbaut. Das hängt einfach davon ab, also wie viel Wasser so im Jahresdurchschnitt zur Verfügung steht. Und wir haben mal ausgerechnet, und das hat sich auch tatsächlich bewährt, dass so also 4 Mahlwerke so toujours eigentlich übers ganze Jahr, außer meinen extremen Trockenzeiten, so betrieben werden können aufgrund der zur Verfügung stehenden Wassermenge.
Im Bachbett verbaut. Also, sie haben, man kann sich, man muss dazu sagen, man kann sich das auch angucken. Es gibt ein paar Bilder und zwar in unserem Blog hornbach.de/macher. Ihre Kugelmühle besteht im Grunde aus 2 Teilen, ne? Unten so eine Lauffläche und obendrauf dann sozusagen der Mahlstein, aber die liegen aufeinander. Warum verbauen Sie das im Bachbett? Warum haben Sie das nicht wie jeder anständige Müller in einem Gebäude?
Ja, das Gebäude brauchen wir eigentlich gar nicht, weil die Wasserkraft wirkt direkt am Ort des Geschehens. Und es ist eigentlich nicht erforderlich, da ein Gebäude drüber zu bauen. Also ein Gebäude brauche ich dann, wenn ich ein empfindliches Mahlgut habe, zum Beispiel Getreide. Stellen Sie sich mal vor, wir vermahlen jetzt Getreide und da regnet es rein. Na, dann schimmelt das Getreide, ist ganz klar, das hält nicht. Und das muss trocken bleiben. Deswegen sucht man im Bach die Energie und leitet die ins Innere des Gebäudes. Und da drehen sich dann die Mühlsteine. Und bei uns ist es so, diese Kugeln, die müssen vor Nässe nicht geschützt werden. Ganz im Gegenteil, ist sogar super, wenn die nass werden beim Produzieren, also direkt im Wasser verarbeitet werden, weil es entsteht ja auch ein bisschen Abrieb dabei. Und der Abrieb stört eigentlich den Mahlgang. Das heißt also, die Mühle wäscht sich ständig selber sauber durch das umgebende Wasser, was sie auch gleichzeitig antreibt. Und das ist gut für den Mahlgang. Und deswegen machen wir das nicht im Trocknen. Da muss ich den Staub dann anderweitig wieder ausleiten. Insofern wäscht die sich selber sauber. Und dadurch habe ich immer den optimalen Mahlgang. Also es ist schon ganz genau so, wie es sein muss. Und traditionell übrigens gab es auch noch nie Kugelmühlen in einem Gebäude. Also das ist ja ganz selten. Also ein Beispiel weiß ich tatsächlich, wo es mal im Gebäude verbaut wurde, aber das hat einen ganz anderen Hintergrund. Da wird das Wasser in das Gebäude hineingeleitet und dort findet dann der Mahlgang statt. Das macht ein Kollege von mir in Österreich in der Nähe von Seeham am Obertrummer See. Und da hat man das deswegen gemacht, damit die Wanderer keine Schäden anrichten an der Kugelmühle. Deswegen hat man ein Häuschen drüber gebaut. Bei uns in Neidlingen ist noch nie sowas vorgekommen, dass einer einen Schaden gemacht hat. Es ist auch ganz tief unten im Bach verbaut. Also man kann von oben direkt runterschauen auf die Mahlwerke, wie sie sich da im Wasser drehen.
Wie tief unten sind die?
Naja, das ist der Seebach, betreibt ja unsere Kugelmühle, und der Seebach, der läuft mitten durch Neidlingen. Und auch in Neidlingen hat man also dann die Bachufer dann zum einen mal begradigt und zum anderen eben eine Steilböschung, also eingehaust. Nee, verdammt, wie soll man sagen, da haben sie eine Mauer dran gebaut. Also,
Ja.
und
Wie nennt man das denn?
ja, um
Weiß ich auch nicht.
Straßenraum zu gewinnen. Bachufer ist normalerweise schräg verlaufend, und wenn man das Bachufer senkrecht macht, dann muss man da eben eine Wand mauern oder betonieren, damit es mehr Platz gibt für eine Straße. Und so steht man dann halt oben am Bachgeländer und schaut dann so 3 Meter runter auf die Mahlwerke. Also man ist schon ganz nah dran, man hört das Rauschen, man sieht die Räder drehen. Die Kugeln sieht man nicht, weil die während dem Mahlgang ja in der Mühle eingeschlossen sind. Und deswegen ist ganz in der Nähe von der Mühle ist dann unsere kleine Manufaktur. Sieht aus wie so ein gründerzeitliches Backsteinhäuschen, und dort empfangen wir dann die Besucher und dort erfahren sie mehr über das, was sie so an der Mühle nicht gesehen haben.
Müsste das dann nicht sogar im Interesse des Kugelmüllers sein, wenn so ein Bach, ja, ich sag mal, eingefriedet wird, also mit Betonmauern, also begradigt wird sozusagen, weil das Wasser dann schneller fließt?
Ja, zum einen liegt natürlich im Kugelmüller der Schutz der Gewässer sehr am Herzen, und eigentlich möchte er das dann nicht, dass Bäche jetzt
Zielkonflikt,
da
ja.
so baulich sehr, sehr, sehr bearbeitet werden. Und üblicherweise hat man ja auch einen Mühlkanal, da habe ich immer stabile Wassermengen. Das war in dem Fall einfach nicht möglich, weil den Bach gab es ja schon länger und den Verbau, und die Kugelmühle kam erst später. Und deswegen konnten wir da keinen extra Kanal graben. Wir mussten einfach mit den Gegebenheiten klarkommen, die da so waren. Und jetzt steht sie da eben.
Sie leiten das Wasser mit Rinnen auf die, ja, was ist denn das dann? Auf das
Ja, auf die Mahlwerke, ne? Auf
Mal, direkt auf
die
die Mahlwerke. Nee,
Wasserräder.
also, ja, genau, Wasserrad, das war das Wort, was ich gesucht habe. Also, Sie leiten das Wasser über Rinnen auf die Wasserräder. Warum eigentlich? Warum kann das nicht einfach im Fluss stehen und sich drehen?
Ja, ich brauche zum einen ja eine Höhendifferenz. Ich muss Wasser aufnehmen und das Wasser liefert die Energie, aber nicht nur durch sein Fließen, sondern durch die Höhendifferenz zwischen Zufluss und dann der Höhe der Mahlwerke. Die Mahlwerke müssen natürlich tiefer liegen. Und jetzt war das so, dass wir am Seebach eine ganz günstige Situation vorgefunden haben. Da hat man eben diese Mauern gebaut, um Straßenraum zu gewinnen. Und da war eine Fallstufe von 1,20 Meter Höhe ungefähr. Und dann haben wir dann die Höhe aufgenommen, haben dort die Rinnen angesetzt. Wir wollten auch nicht den Bach in seiner vollen Breite, der ist ja 4,5 Meter breit an der Stelle. Wir brauchen ja nur 4 Rinnen. Also haben wir dann ganz gezielt das Wasser des Bachs in diese Rinnen geleitet. Das überschüssige Wasser strömt dran vorbei. Und dann führen diese Rinnen ganz gezielt ihren Wasserstrahl dann, da wo sie enden, auf die Mahlwerke drauf. Ja, da geht es einfach darum, diesem Vorgang einfach eine Richtung zu geben.
Ja, und wenn da sowieso schon eine Stufe drin ist, dann, ich wollte gerade fragen, wie gewinnen Sie denn die Höhe? Sie ernten die einfach, ne? Die ist schon da.
Ja, genau. Also diese Höhendifferenz, die war schon. Wir haben das einfach
Super.
dann verlängert. Diese Höhe von 1,20 Meter, da haben wir die Rinnen angesetzt und die Rinnen, die sind auch nochmal 4 Meter lang ungefähr. Und weiter unten im Bach, wo er dann auch tiefer ist, ne, fällt dann der Wasserstrahl von oben direkt auf die Mahlwerke. Wir können natürlich die Mühle nicht im fließenden Wasser aufbauen, das ist ganz klar. Also zum einen also wegen Hochwasser, das muss ja abfließen können. Und zum anderen müssen ja die Mahlwerke immer höher sein als der Wasserspiegel. Also sie müssen so knapp oberhalb der Wasseroberfläche betrieben werden. Weil wenn die Mühlenflügel also von rechts und von links angeströmt werden durch ein fließendes Wasser, dann drehen sie sich ja nicht mehr. Also sie müssen wirklich von oben begossen werden über diesen Wasserstrahl, über die Rinnen. Und nur so bekommt es dann eine ganz gezielte Richtung. Also sie müssen immer ein bisschen höher sein als der Bach selbst. Und deswegen ist das eigentlich ganz klar, dass ich dann auch eine Höhendifferenz brauche.
Wie sind Sie auf die Idee gekommen, Kugelmüller zu nennen? Haben Sie diese Stufe im Bach gesehen und sich gedacht, ach Mensch, da können wir doch mit dem Wasser was anfangen? Oder war die Kugelmühle die erste Idee und der Bach ist dazu gekommen?
Ja, also ein bisschen von allem, ne? Also ich hab mich eigentlich in das Handwerk verliebt in Österreich. Da gibt es also ein Bergmassiv zwischen Deutschland und Österreich. Es gehört auch beiden Ländern, das ist der Untersberg. Und da gibt es in Grödig-Fürstenbrunn gibt es da eine Kugelmühle, die ich vor vielen, vielen Jahren, also Anfang der 90er Jahre, mal durch Zufall entdeckt habe und auch den damaligen Kugelmüller, den Martin Leitner, kennengelernt habe. Persönlich kennengelernt habe, wir haben uns auch sehr angefreundet und mich hat das einfach begeistert. Ich fand dieses Handwerk einfach unglaublich. Zum einen natürlich, weil es so selten ist und zum anderen, weil das natürlich von allem was hat. Das hat Steinmetz. Arbeiten, es hat die Geologie, es hat das alte Handwerk, es hat alternative Energiequellen, ja, das Wasser, auf das man da greift, das gehört zur Landestradition und das war auch bei uns Tradition. Es gibt also hier im Schwäbischen, wo ich bin, in Baden-Württemberg, gibt es ja auch ganz viele Adressen noch, die Kugelmühle heißen tatsächlich noch, aber da gibt es schon lange keine Kugelmühle mehr. Und so hat mich diese Idee eigentlich immer, immer begleitet und natürlich habe ich als junger Student, ich war dann recht schnell fertig, auch mit dem Studieren, wollte dann auch in meinen Beruf, wollte ein bisschen rumkommen, was erleben. Und das habe ich mir dann auch gegeben. Und irgendwann Anfang der 2000er Jahre dachte ich, Menschenskinder, ich möchte gern wieder in die Heimat zurück und möchte dann aber auch meine Kugelmühle bauen. Davon habe ich doch schon so viele Jahre geträumt. Und dann habe ich eben in Neidlingen, das ist eigentlich der Nachbarort von da, wo ich ursprünglich herstamme, die haben da am nettesten geantwortet auf meine Anfrage, haben gesagt, ja, baust bei uns, wir haben da einen tollen Standort, guck mal. Und dann bin ich dorthin gekommen, dann haben die mir diese Fallstufe gezeigt und andere Dinge mehr. Und das war eigentlich der ideale Standort und die Gemeinde wollte das auch. Und ja, und so kam ich dazu, dass ich das in Neidlingen dann realisieren konnte.
Sie mussten noch nicht mal nach einer Genehmigung fragen, sondern die haben sich sozusagen bei Ihnen beworben, die haben sich aufgedrängt.
Nein, also es war nicht so. Nein, nein. Also ich habe da einfach schon mal gefragt, auch woanders. Und Neidlingen hat einfach am nettesten geantwortet. Und es ist klar, wenn man sowas macht, man investiert ja nicht nur Geld, sondern auch Lebenszeit und Liebe. Und das möchte man nur dort tun, wo man das Gefühl hat, das fällt auf einen fruchtbaren Boden. Ne? Aber Genehmigungen sind natürlich nicht erspart geblieben. Das ist sogar was ganz Großes. Also das kann nicht jeder einfach irgendwo in den Bach mal was installieren, was einbauen. Und so, also das muss natürlich schon genehmigt werden. Zum einen natürlich von der Gemeinde, aber ganz besonders vom Landkreis, vom Landratsamt, von der Gewerbeaufsicht, von der Gewässernutzung, vom Umweltschutz und von der Fischerei. da wären wir sogar im Regierungspräsidium. Also das war schon eine ganz große Sache. Ne?
Deutschland, das Land der Zuständigkeiten.
Ja, ich meine, seit für und wider. Aber man fühlt sich auf jeden Fall mal sicher, man hat alles richtig gemacht und alle Genehmigungen liegen ja auch vor. Aber das war schon ein bisschen was Größeres. Ne? Aber
Das ist ja auch das
dafür hat.
Praktische an der Bürokratie. Wenn sie funktioniert hat, also wenn das Ergebnis ist verlässlich. Ja,
Ja, das muss man wirklich sagen, ja.
Sie haben Zeit investiert, Sie haben Geld investiert. Wie viel haben Sie investiert? Verraten Sie, wie viel Geld Sie investiert haben?
Nee, kann ich es so nicht sagen. Nee, das ist über Jahre, weiß ich jetzt.
Okay. Wie viel Zeit haben Sie investiert?
Oh, meine ganze Freizeit. Ich glaube, das kann man schon so sagen. Also es ist ja nicht nur so, dass da Steinmetzarbeiten gemacht werden müssen, sondern es ist ja auch, man muss ja in die Steinbrüche fahren, das notwendige Material beschaffen und das alles neben dem anderen Beruf. Ich bin ja ansonsten, habe ich auch noch was Anständiges gelernt. Ich bin berufstätig und mache das dann abends, ich mache das samstags und dann ist ja noch was. Es interessiert ganz viele Menschen, was wir da machen in Neidlingen mit der Kugelmühle. Das fasziniert die Leute wirklich durch alle Altersgruppen, die kommen uns besuchen. Und dann heißt es auch, dass man dann auch jemand da sein muss, der das zeigt und erklärt und auch ja, und deswegen arbeite ich sonntags und feiertags dort auch, ne? Und dort verkaufen wir natürlich auch die Kugeln, weil dadurch finanzieren wir uns.
Sie sagten Steinmetzarbeiten. Haben Sie die selber gemacht oder sind Sie dann zum Steinmetz gegangen und haben gesagt, so muss es designt sein?
Ja, am Anfang habe ich natürlich schon Hilfe gebraucht, weil ich bin ja kein gelernter Steinmetz und habe dann aber relativ rasch, also ich habe das ja auch bei dem Kugelmüller, bei Martin Leitner, habe ich es ja auch dann viele Sachen lernen dürfen. Aber die Arbeit ist bald so viel geworden, dass ich Helfer gebraucht habe. Also ich habe dann Leute eingestellt, die als auf Helferbasis bei mir mitgearbeitet haben gegen Bezahlung. Und dann spielt natürlich der Arbeitsschutz plötzlich eine große Rolle. Und so konnte ich dann ziemlich rasch feststellen, dass ich also diese traditionelle Art der Steinbearbeitung aus Arbeitsschutzgründen eigentlich gar nicht mehr machen konnte. Habe mir dann alternative Ideen ausgedacht, dass ich das Ganze aus Bohrkernen mache. Das heißt, ich muss ein ganz neues Verfahren entwickeln und
Sie laufen mir schon wieder weg, Herr Metzler.
ehrlich.
Wir sind ja noch bei den Steinmetzarbeiten,
Bei
also
den
beim
Steinmetzarbeiten.
Herstellen der Mühle selbst.
Ne, das sind tatsächlich die Steinmetzarbeiten, die wir wirklich aus Steinen herausbohren. Wir bohren also die Kugeln, also als ersten Schritt tatsächlich aus den Steinen heraus. Also das sind keine, man stellt sich den Steinmetz immer vor, das ist einer, der mit dem Hammer an irgendeinem Stein
Ja,
rumklopft. Und
genau.
genau das wollte ich nicht mehr.
Sie nehmen nicht irgendwie einen Stein und kloppen den erstmal so rund wie möglich, um ihn dann in die Kugelmühle zu legen, wo er dann ganz rund wird, sondern wie fangen Sie an?
Ja, Ziel ist auf jeden Fall, mal einen Rohling zu erhalten, der erstens von der Größe her passt und zweitens schon rollfähig ist. Weil die Mühle macht eine rollende Bewegung und dem muss der Rohling schon folgen können. Also da können Sie nicht einfach so einen Pflasterstein reinlegen, das wäre natürlich super. Ne? Oder einen zufällig gefundenen Stein, ach, der sieht aber hübsch aus, den lege ich da mal rein.
Wenn ich Zeit genug hätte, würde das trotzdem funktionieren
Nee,
oder
sie wird sich gar nicht
nicht?
bewegen. Also diese
Okay.
Kraft wird sie gar nicht aufwenden
Alles
können.
klar.
Ne? Und würde natürlich auch zu Schäden an der Kugelmühle führen. Und deswegen muss da schon passend vorbereitetes Material reingefüllt werden. Und dieser Vorgang vom rohen Stein, wie er vorgefunden wurde aus dem Steinbruch, bis zum rollfähigen Material, das ist dann das, was wir tatsächlich dann aber auch in einem Gebäude machen, in der nahegelegenen Manufaktur, und wo dann unter der Woche diese Steinmetzarbeiten stattfinden. Und das eben nicht so, wie dass man mit dem Hammer an zum Stein herumklopft, sondern das wäre also keine sehr angenehme Arbeit. Man hat den Lärm, den Staub, die Splitter im Auge und solche Dinge. Und ich wollte einfach ein besseres Verfahren haben, auch ein effizienteres Verfahren, auch mit weniger Abfällen. Und so kam ich einfach mal auf die Idee, die Kugeln in den verschiedenen Größen herauszubohren aus einem größeren Stein. Der kann natürlich auch eine Naturform haben, so wie er im Steinbruch eben vorgefunden wird. Und die hole ich mir dort ab, suche mir das schönste Gestein raus, weil Sie können ja auch nicht jedes x-beliebige Gestein verwenden. Und dann werden die mit einem Kernbohrgerät gewissermaßen herausgebohrt. Kern für Kern. Und dann habe ich ja erstmal in eine Richtung rund, ne, und dann muss ich aus dem Kern dann die Stücke einzeln nochmal herausbohren. Und das ist dieser Vorgang, den ich
Also
dann selber entwickelt
Sie
habe.
bohren erst sozusagen eine Marmorstange
Genau.
aus dem Stein raus.
Ja.
Und was machen Sie dann mit der Stange, damit es rund wird?
Diese Stange wird dann flach hingelegt und dann wird wieder reingebohrt. Und dann gibt es so ein Stück, das sieht aus wie, ja, wie so ein Sofakissen, kann man sagen. Und das wird dann nochmal um 90 Grad weitergedreht und zum dritten Mal gebohrt. Also werden die Zipfel von dem Kissen weggebohrt. Und dann habe ich so ein Stück, das ist so im Grunde eine Kugel mit Ecken. Eine Kugel mit so Zipfeln dran. Und die schleifen noch ein bisschen flach und dann hat man so wirklich so ein Stück, was dann wirklich super rollen kann und in die Kugelmühle eingelegt werden kann. Und das macht man unter Umständen, also wenn man Glück hat, dann kann man sogar aus einem Kern mehrere Stücke rausgewinnen. Ne? Also wenn man Glück hat. Aber dazu muss der Stein wirklich gut geeignet sein. Das ist dann das Auge, was man dann sich gewinnen muss, also die Einschätzung des Gesteins, ob das jetzt geeignet ist und wo ich die Bohrungen ansetzen muss, ja, dass ich da wirklich einen Rohling habe, der mir nachher auch in der Kugelmühle nicht zerbricht. Ne? Also wenn ich da so einen ganz feinen
Stimmt, das geht
Riss
ja nicht nur um die
übersehe,
Optik, ja klar.
ja, genau, da geht es auch um die wirklich die ganz ganz sachlichen Eigenschaften des Steins, also er darf keine Risse oder Sprünge aufweisen, das ist wirklich ganz giftig. Also wenn er mir dann zerbricht in der Mühle, dann kommt der Mahlgang zum Stocken und dann komme ich am nächsten Tag wieder, dann hat sie sich nicht gedreht. Ne? Also folglich, also kam der Mahlgang zum Erliegen. Also Risse, Sprünge ist nichts. Dann sollte er natürlich auch schön sein, weil wir wollen nachher noch verkaufen oder müssen nachher verkaufen. Deswegen machen wir das ja auch dann am Ende. Und das heißt also, es muss nachher ein schöner Stein rauskommen. Und das sollte ich eigentlich schon dem rohen Stein schon angesehen haben, ob da nachher schöne Kugeln rauskommen oder nicht. Ne? Dann so Löcher, Poren oder Hohlräume oder ausgewaschene Stellen wollen wir natürlich auch nicht drin haben. Wir wollen schon die fertige, richtige, glänzende Kugeloberfläche haben. Und ich muss noch ermessen können an dem Stein, ob er überhaupt polierfähig ist, weil schön ist natürlich schon eine Kugel, die auch richtig glänzt nachher.
Ja, aber das macht nicht die Mühle, das Polieren, das machen Sie dann hinterher
Die
nochmal.
Politur machen wir dann ganz am Ende nochmal selber. Da haben wir auch nochmal ein eigenes Verfahren entwickelt. Und die Mühle macht aber die perfekte Kugel. Und die ist dann zum Teil auf Hundertstel Millimeter genau. Das ist wirklich unglaublich. Und
Hundertstel.
die macht die perfekte Form.
Wahnsinn. Wie lange braucht die Mühle? Also Sie haben Ihren Rohling dreimal gebohrt, die Öhrchen abgemacht, dann werfen Sie den in die Kugelmühle. Wie lange braucht die Mühle denn dann, um auf ein Hundertstel Millimeter eine Kugel zu
Ja, das hängt ein bisschen von der Wassertemperatur ab. Also ich habe richtig starkes oder kräftiges Wasser, wenn ich eben kaltes Wasser habe, also im Winter vor allem. Da machen wir auch die meiste Produktion und dann geht das zum Teil über Nacht. Also innerhalb eines Tages, auf jeden Fall spätestens, sind dann die Kugeln wirklich fertig.
Je kälter das Wasser ist, desto besser malt die Mühle?
Ja, das liegt an der Dichte vom Wasser und die verändert
Ach so,
sich
weil
mit
das ja
der
von oben
Temperatur.
kommt und wenn es. Ja.
Genau. Da gibt es ja diese sogenannte Anomalie des Wassers. Das hat man irgendwann mal in der Schule gehört. Kein Mensch hat da eine Relevanz für sich erkannt. Aber in der Natur ist es ganz, ganz wichtig. Und zwar, wenn Sie, also Wasser zieht sich natürlich wie alles andere auch bei Kälte zusammen, bis zu einem Punkt, wo sie die höchste Dichte hat. Und das ist nicht beim Nullpunkt, sondern das ist bei 4 Grad plus. Und da ist Wasser noch flüssig. Deswegen spricht man von der Anomalie des Wassers, weil alle anderen Stoffe auf dem Planeten sind im Festzustand am dichtesten, nur Wasser eben nicht, das ist dann noch flüssig. Und dann, wenn Wasser dann gefriert, dann gewinnt sie ja wieder an Volumen. Ne? Wenn Sie mal eine Wasserflasche im Auto vergessen haben im Winter, dann ist, ja, dann reicht das
Ich?
Gefäß eben nicht mehr, um das Wasser zu fassen. Das Eis quillt dann. Und also das ist auch, also wir haben die idealen Temperaturen oder Wassertemperaturen haben wir so zwischen plus 4 und minus 4 Grad ungefähr. Und das Wasser, solange es ja fließt, und das ist ja ein Bach, also der fließt immer und wenn er fließt, hat er immer mehr als 0 Grad. Ist ja logisch, ne? Sonst wäre er ja Eis. Und auch im Winter, wenn es minus 10 Grad Lufttemperatur hat, hat der Bach noch so ganz knapp über 0. Also so, dass er nicht gefriert. Und das ist für uns zum Produzieren die ideale Temperatur. Da habe ich richtig kaltes Wasser, richtig schweres Wasser, richtig Bums drauf auf den Mühlen. Und dann, selbst wenn es mal eine Stockung gibt, die Mühle, die reißt das einfach durch. Ne? Im Sommer, wenn das Wasser dann so läpprig und leicht wird, dann merkt man dann schon, die Drehzahlen gehen zurück, die Power ist nicht mehr so richtig da. Ne? Da brauchen wir sehr viel mehr Wasser als jetzt im Winter.
Heißt das, Sie brauchen im Sommer auch mehr Zeit oder Sie können im Sommer auch nur kleinere Kugeln machen?
Ja, also die Mühlen habe ich damals so berechnet. Ich meine, da kommt mir mein anderer Beruf als Ingenieur natürlich zugute. Also alle Kugelgrößen brauchen gleich lang. Die Mühlen sollen nicht unterschiedlich lange dauern, bis sie fertig sind, sondern alle gleich lang brauchen. Ich kann nur eins machen. Es sind ja vier Mahlwerke, die mit vier Wasserrinnen versorgt werden. Und ich kann jetzt zum Beispiel, wenn das Wasser weniger wird, mal eine Rinne zumachen oder mal zwei oder auch mal drei im Sommer, dass der gesamte Bach jetzt nur noch ein oder zwei oder durch drei Rinnen fließt. Das heißt, also so kann ich die Wassermenge dann immer konstant halten, ein Stück weit, ne, bis halt mal so trocken ist und warm, dass eben immer gar nichts läuft. Das haben wir im Sommer auch immer wieder mal eine Phase, ne? Also ich kann die Wassermenge schon steuern über den Sommer und ich kann sie länger laufen lassen. Das geht auch.
Was für Kugelgrößen erzeugen Sie denn da eigentlich? Ist das hochvariabel oder können Sie auch nur vier verschiedene Größen machen, weil Sie nur vier Mühlen haben?
Ja, das entscheidet man einmal und dann muss man mit dieser Entscheidung leben. Ja, wir haben vier Mühlen und drei Größen. Eine Größe verkauft sich besonders gut. Das ist die ganz kleine, das ist die klassische Murmelgröße. Die ist aber ein bisschen größer als die Glasmurmel, die Sie so kennen. Unsere Murmeln, die haben so eine Größe von 3 Zentimeter oder 30 bis 32 Millimetern. Das ist also deutlich größer als so eine Glasmurmel.
Oh ja.
Diese Glasmurmeln macht man aus technischen Gründen kleiner. Das sind Industriemurmeln, da jeder weiß, also Glas braucht sehr lange zum Abkühlen. Und je kleiner man sie macht, umso größere Mengen kann man billig herstellen. Und diese Frage hat man früher sicher gar nicht gestellt, wie billig muss das sein, sondern da hat man halt die Mühlen so lang laufen lassen. Also unsere Murmeln sind tatsächlich, haben noch diese Originalgröße wie vor Hunderten von Jahren mit ungefähr 30, 5 bis 32 Millimetern. Wir machen aber auch eine Größe, die ist auch traditionell übrigens mit ungefähr 40 bis 42 Millimeter. Da kann man Größenvergleich geben. Das ist ungefähr so die Größe von einem Tischtennisball. Das ist unsere mittlere Größe. Und davon haben wir eine Mühle. Und dann machen wir noch große. Groß heißt für uns also 60, 63 Millimeter ungefähr. Das ist größer als ein Tennisball. Von dem haben wir auch eine Mühle und nur von den kleinen, da haben wir zwei Mühlen, also die beide dieselbe Größe produzieren.
Aber warum verkaufen die Kleinen sich am besten? Sind die billigsten, ne?
Ja, zum einen so, das wird auch gern mal mitgenommen als Souvenir oder wenn Familien mit Kindern da sind, dann wollen die Kinder natürlich einen, die kriegen dann halt eine kleine. Aber vielleicht aber auch, dass man mehr kaufen kann, das ist auch oft so. Also wir haben ja ganz verschiedene Gesteine und die sehen auch total ganz unterschiedlich aus, ne? Und je nachdem, wo das Gestein herkommt, dann gibt es viele, die sagen, also ich kaufe lieber die kleinen, aber dafür mehr. Und dann habe ich eine kleine Kollektion von diesen Standorten von der Schwäbischen Alb, ne? Je nachdem, wo die halt herkommen. Habe ich von jedem Standort habe ich dann was.
Was für Gesteine gibt es denn da alles?
Ja, also zunächst mal von der Region. Wir sind ja, Neidlingen liegt ja zwischen Stuttgart und Ulm, das ist in Baden-Württemberg. Direkt hinter Neidlingen fängt die Schwäbische Alb an. Und das ist so ein Karstgebirge, das baut sich dann so auf 800, 900 Meter plötzlich auf und ist entstanden durch Meeresablagerungen aus dem Jurameer von ungefähr 120, 140 Millionen Jahren. Und diese Meeresablagerungen sind heute versteinert, voller Fossilien und Kristalle. Und da haben wir, und da dieser Stein ist unglaublich wertvoll, weil er einen ganz, ganz hohen Anteil an Kalzit enthält, also ein kristalliner Kalk. Nicht das, was Sie als Kesselstein aus dem Wasserkocher kennen, das ist natürlich auch Kalk, aber naja,
Der
das
geht
ist
auch mit
so wie der
Zitrone
Ruß
wieder
und der
weg.
Diamant, ne? Beides Kohlenstoff, einmal wertvoll, einmal nicht. Und so ist es wie zwischen Kesselstein und dem Marmor von der Schwäbischen Alb. Also der Marmor auf der Alb ist natürlich außerordentlich hochwertig und wird in großen Steinbrüchen auch abgebaut. Und bei uns muss er auch noch schön sein, weil in Steinbrüchen, da baut man eben für andere Zwecke ab. Also jetzt nicht nur für uns alleine. Wir wollen natürlich von dem edlen Stein auch noch den schönsten haben. Und der ist sehr kristallin, der funkelt in der Sonne. Und da gibt es verschiedene Standorte, wo diese Steine herkommen. Und vor der Schwäbischen Alb gibt es auch noch mal Schichten. Da gibt es den Muschelkalk, dann gibt es den Schwarzjura. Ganz in der Nähe ist auch Holzmaden. Die Fossiliensammler kennen das von dem Urweltmuseum, was dort gibt und den Urweltfunden. Und das haben wir natürlich auch in Kugelform dann.
Ist der Stein, den Sie benutzen, eher ein Abfallprodukt aus der eigentlichen Steingewinnung im Steinbruch oder müssen Sie auch gezielt dahin gehen und der Stein brechen lassen?
Nein, also der Steinbruch, der könnte natürlich von den Umsätzen, den er mit uns macht, jetzt nicht alleine existieren.
Ja, das ist klar.
Also natürlich geht dann da sehr viel in die Industrie. Ne? Also Steinmehl wird sehr viel gemacht, es werden natürlich auch Bauprodukte hergestellt, Zement gebrannt. Also das ist schon ein sehr, sehr hochwertiger Stein. Und da gibt es eine Organisation, die mal ausgerechnet hat, dass jeder Mensch ungefähr 20 Kilo Stein pro Tag verbraucht. Und das ist tatsächlich so. Ne? Auch zum Verhütten von Stahl brauchen sie sehr viel Stein, den haben sie nie
Ah.
gesehen, aber trotzdem benutzt. Ja.
Okay.
Und so gibt es also zahlreiche Steinbrüche. Und dort fahre ich rein. Ich muss mich natürlich dort anmelden an der Waage und muss mich auch leer wiegen lassen, nachher voll. Die Differenz zahlt man dann. Und da suche ich halt den schönsten Stein raus. Weil wenn ich jetzt Zement brenne, ist es eigentlich wurscht, ob der besonders schön ist. Hauptsache, er gibt nachher einen guten Beton. Aber bei uns ist es halt wichtig, das muss nachher als Kugel toll ausschauen. Und so fahre ich jetzt in einem Steinbruch, suche mir das schönste Material aus, belade meinen Anhänger, der am PKW dranhängt. Und ja, mit so einer Fuhre, da habe ich 700 Kilo, da kann man also jede Menge Murmel davon machen.
Okay, und die liegen dann aber einfach da rum, die Steine, die sie sich aussuchen.
Ja, da gibt es Sprengungen im Steinbruch. Und dann liegt da eine Halde von ein paar tausend Tonnen frisch gesprengten Gestein, was dann der Steinbruch weiterverarbeitet, ne? Durch Brecheranlagen und Bandförderanlagen. Und ich krabbel dann halt auch auf diesen Halden herum und gucke nach den schönsten Steinen.
Okay.
Da bin ich aber schon sehr wählerisch. Also das kann schon mal sein. Ja, also ich muss ja dann mit dieser Entscheidung nachher leben. Ne? Also
Ja.
ich gucke natürlich schon, dass ich wirklich das schönste Material dort rausholen kann und damit es nachher als Kugel auch was aussieht. Da hilft auch ein bisschen Erfahrung, wenn man den Stein dann auch selber verarbeitet, dann kann man vielleicht schon am rohen, gebrochenen Stein irgendwo schon erkennen, was es dann nachher als Kugel mal geben könnte und natürlich auch jetzt schon selektieren. Möglichst keine Risse, keine Löcher, Poren, Hohlräume, Sprünge, alles das, was also nachher die Produktion stören könnte, versucht man eigentlich schon im Steinbruch schon zu selektieren.
Wie viele fehlgeschlagene Versuche haben Sie gebraucht, bis Sie dafür ein Auge entwickelt haben?
Viele. Ich kann es nicht
Können Sie es in
zählen.
Murmeln
Ich möchte
ausdrücken?
es auch nicht zählen. Ja, also, man zählt ja da nicht mit. Ne? Also, da könnte ich Ihnen jetzt keine belastbare Zahl nennen. Und selbst wenn ich Ihnen eine Zahl nennen würde, wüssten Sie jetzt nicht, ob das auch so stimmt. Ich kann nur sagen, viel zu viele. Natürlich, Versuch macht klug. Das haben wir dann schon auch gemerkt. Auch vor allem, wenn man ja so ein Verfahren entwickelt, also die Stücke rauszubohren statt rauszuschlagen. Ja, das ist ja ein Verfahren in dem Sinn, was ja wirklich völlig neu war und neu entwickelt werden musste. Also es gab schon auch viele Irrtümer, wo man gedacht hätte, es könnte funktionieren und war dann anders, aber besser. Aber das hat man schon rausgefunden. Aber ich bin nun mal einer, der sich einfach nicht entmutigen lässt. Das ist halt auch so. Ich bin in so einem Fall also unglaublich zäh. Und da gebe ich auch nicht auf. Und wenn ich gewusst hätte, was da auf mich zukommt, ich hätte es gelassen. Aber nachdem ich schon mal begonnen hatte, wollte ich das auch wirklich durchziehen, so dass man sagen kann, ja, jetzt funktioniert's. Und ich glaube, so weit hin bin ich heute auch, dass ich sagen kann, ja, das funktioniert. Und die Anzahl der Störungen, die ist jetzt mittlerweile sowas von minimal, dass fast nicht mehr vorkommt. Also das läuft jetzt wie am Schnürchen.
Seit wann? Also wie lange hat es gedauert, bis es wie am Schnürchen angefangen hat zu
Oh
laufen?
je.
Jahre?
Naja, ich mache das seit 16, 17 Jahren. Also sagen wir mal, so seit der Hälfte dieser Zeit, seit 8 Jahren, könnte ich ungefähr sagen, jo, jetzt.
Sie sagten ihm, wenn Sie das gewusst hätten, hätten Sie es nicht gemacht. Das heißt, Sie würden es auch nicht nochmal machen. Obwohl, jetzt wissen Sie ja, wie es geht, ne?
Ja, eben. Also mit dem Wissensstand von heute, so ist es ja oft im Leben, würde man sagen, ja, das hätte ich gleich anders gemacht. Ne? Aber so ist es einfach, wenn man Neuland betrifft. Natürlich ist es eine alte Tradition des Kugelmühlen als solches, aber ich bin auch ein neugieriger Mensch. Mich hat ja auch interessiert, also wir haben ja auch drüber gesprochen, über das Wasser, wie sich das verändern kann mit der Jahreszeit, mit der Temperatur. Das sind so viele Dinge, die auch unglaublich spannend ist als Naturerlebnis oder überhaupt als mal die Natur kennenzulernen. Und man arbeitet ja mit der Natur. Und das sind so viele Dinge, die man sehen kann, die man beobachten kann, ganz nebenbei noch, was sonst noch so im Bach passiert. Ja, wenn man zu jeder Tages- und Nachtzeit mal unten war. Also da sieht man Dinge, die kein Mensch so zu sehen bekommt. Allein diese Dinge sind ja faszinierend, werfen auch wieder Fragen auf. Man möchte der Sache nachgehen, man möchte mehr wissen. Und so hört man eigentlich nie auf zu lernen.
Welche Dinge haben Sie da gesehen, die ich nicht gesehen habe?
Ja, zum Beispiel habe ich, ich weiß nicht, ob Sie diese kleinen Bachflohkrebschen kennen. Die sind bei uns im Bach, sind das so Lebewesen, sehen aus wie ganz kleine Garnelen. Die haben so eine Größe von einem Zentimeter ungefähr und sind auch ein Indikator für sauberes Wasser. Und das haben wir hier im Bereich um Schwäbische Alpen, Neidling. Und ich wusste zum Beispiel nicht, dass die wandern, so wie Lachse jetzt wandern, wandern Bachflohkrebse ja auch. Und ich kam da mal nachts, ich glaube, das war so ein, och, das war noch, also bestimmt nachts um eins oder so, weiß ich, war ein bisschen spät dran und habe da noch Kugeln getauscht und dann habe ich gesehen, Menschenskinder im Licht der Taschenlampe, da glibbert so ein bisschen was an der Fallstufe, und dann gehe ich darüber oder kletter eigentlich dorthin, muss ich eigentlich sagen, es ist alles ein bisschen umständlich so in diesem Bachverbau und dann sehe ich einen armdicken Strang von Millionen von diesen Bachflohkrebschen, wie die gerade sich da diese Höhendifferenz überwinden und dann durch den Bach weiter wandern. So was habe ich seither nie wieder gesehen. Das hat so ganz eigenartig fluoresziert. Und ich glaube, da bin ich einer von ganz wenigen Menschen, die sowas mal wirklich live gesehen haben.
Wow.
Also das fällt mir jetzt so spontan ein. Ja.
Ich habe Sie vorhin angekündigt als die einzige Kugelmühle Deutschlands. Stimmt das? Sind Sie der Einzige?
Ja, es gibt immer wieder mal welche, die sich mal dran versuchen, die dann irgendwann mal wieder entnervt aufgeben. Und es gibt auch welche, die lassen das so als Werbeträger laufen für irgendeine andere Sache, die ihnen wichtiger ist. Insofern ist es immer schwierig, also zu sagen, wenn ich jetzt heute sage, ich bin der Einzige, erstens mal habe ich nichts davon, ich gönne es auch anderen, wenn die sagen, also ich mache das auch, weil dann hätten sie sich auch dieses Know-how verdient. Ich bin mit Sicherheit einer der ganz, ganz wenigen oder vielleicht einer der einzigen, die das überhaupt noch machen in Deutschland. In Österreich habe ich aber noch drei Kollegen, die das wirklich ernsthaft machen. Und da ist für mich jetzt zum Beispiel der Maßstab, wie ernsthaft, mit wie viel Know-how mache ich das Ganze? Mache ich das jetzt wirklich nur als Werbeträger für irgendeinen Freizeitpark oder Wirtshaus oder für irgendwas? Dann habe ich natürlich einen ganz anderen Fokus, als wenn ich ausschließlich das tue. Und das ist das, was wir hier tun. Wir tun das wirklich ausschließlich, die Kugelmühle. Und wir verbinden das auch mit Wissensvermittlung. Wenn die Leute uns besuchen, möchten wir auch das Wissen um das alte Handwerk vermitteln. Wir möchten auch das Wissen um die Geologie der Heimat, auch um das Biosphärengebiet Schwäbische Alb, was wir auch sind. Das ist ein Attribut von der UNESCO. Wir sind gleichzeitig auch Geopark. Und da gibt es also so viele Dinge auch zu vermitteln an Jung und Alt und was uns ja auch sehr wichtig ist in dem Zusammenhang. Ja. Und wir haben natürlich auch enorm viel Know-how entwickelt, also diese neuen Verfahren. Wir haben Kugelmühlen überhaupt mal erforscht, ja, was denn da überhaupt stattfindet, wie denn dieser Mahlgang überhaupt stattfinden muss, was da wichtig ist, damit es eben diese runden Kugeln gibt. Ich glaube, das hat keiner von uns so in dieser Intensität gemacht.
Was ist denn wichtig, damit es diese vor allen Dingen hochpräzisen Kugeln gibt? Aber noch was früher, die Mühle selbst. Also die ist aufgebaut, im Grunde sind es zwei Teller, die aufeinander sich drehen, ne?
Genau, ne? Das Mahlwerk dreht sich ja liegend. Und zwar haben wir erstmal unten liegend einen Mahlstein. Und dieser Mahlstein ist rau, damit er schleift, das ist ein Sandstein. Und der hat Ringe eingefräst. Ringe um die Achse herum, also konzentrische Ringe.
Bitte? Wie eine Schallplatte sozusagen. Nee, eine Schallplatte hat eine Rille.
Wie eine Schallplatte. Eine Schallplatte hat allerdings, ist eigentlich eine Spirale. Genau, ne? Also ganz trifft es nicht. Ja. Wir haben hier keine Spirale, wo ein Anfang und ein Ende hat, sondern das ist tatsächlich eine geschlossene Rillenringe. Und je nach Kugelgröße eben auch geformt, unterschiedlich groß und breit und tief. Und drüber dreht sich im selben Profil ein Wasserrad. Und dieses Wasserrad ist aus Holz, und zwar aus einem ganz speziellen Holz, nämlich Buchenholz. Buche ist ein Hartholz, was, wenn man es frisch erntet, also noch nicht getrocknet, wenn Sie im Baumarkt gehen, dann kaufen Sie ja kein frisches Holz, sondern getrocknetes und abgelagertes Holz. Ganz wichtig, dass sich es nicht verzieht. Wir brauchen es frisch aus dem Wald. Da beliefert uns der Förster und da werden noch Flügel dran gemacht, das Profil eingefräst und das dreht sich dann liegend über dem Schleifstein und zwischen dem Mahlstein und dem Wasserrad, da befinden sich die Rohlinge. Und die werden mitgenommen durch das drehende Wasserrad und laufen sich jetzt auf dem Schleifstein rund. Also sie werden nur rund gerollt, sie werden jetzt nicht zerrieben, wie jetzt ein Getreidekorn. sondern es wird so lang herumgerollt auf diesem Schleifstein, bis sie rund sind. Und dabei macht der Rohling eine ganz interessante Bahn. Und zwar, der läuft nicht einfach eindimensional im Ring, sondern er macht bei jeder Bewegung nochmal eine Drehung um die eigene Achse. Also wenn man genau hinschauen würde, also diese Spur verfolgen würde, dann würde der eine Spirale drehen durch dieses Mahlwerk. Und das ist eine ganz interessante Erkenntnis, aber man kennt es, also wenn Sie eine Kugelschreiberfeder nehmen und die zu einem Ring biegen, dann haben Sie ungefähr die Bahn eines Rohlings in seinem Mahlwerk. Und je enger und je dichter diese Spirale ist, und das kann man beeinflussen durch einige Parameter, die haben wir auch herausgefunden, je enger diese Spirale ist, umso höher ist die Präzision, weil dann diese Doppeldrehung ganz besonders häufig stattgefunden hat. Und was dabei noch spannend ist, die meisten Leute, wenn sie das so sehen, oder vor allem die Männer, die denken dann gern an Motor, an so ein, ja, an Motorräder oder an Kugellager.
Ja.
Und tatsächlich ist die Erfindung von einem Kugellager abgeguckt worden an einer Kugelmühle. Na, da war ein Herr aus Schweinfurt, der hat irgendwie gedacht, Mensch, uns Kinder, das Ganze aus Stahl statt aus Stein, das könnte die Welt zum Rollen bringen. Und so wurde dann also das erste Kugellager erfunden in Schweinfurt in Unterfranken. Und die erste Kugelmühle, die der sich damals hat patentieren lassen, die war eigentlich schon da. Das ist im Grunde eins zu eins eine Kugelmühle im Wasser. Es hat jetzt nur die Möglichkeit, das Ganze aus Stahl zu machen und jetzt großindustriell in großen Fabriken, ne? Aber die Drehbewegung, diese Spiralbewegung ist genau dieselbe. Und wenn Sie Motorradfahrer sind oder vielleicht auch als Autofahrer und Sie merken, Ihr Radlager macht Geräusche, dann ist eine Kugel in diesem Kugellager, die nicht mehr diese Spirale dreht, sondern nur noch eindimensional. Und das ist auch die, die demnächst bricht.
Ja. Wenn Sie, also Sie haben auf Ihrem Mahlstein, nee, Moment, der Mahl, nee, wie heißt der untere Teller, heißt wie?
Wir sagen der Gänger dazu,
Okay.
das
Und der obere,
Mahlstein,
okay, der
einfach der
Mahlstein.
Mahlstein.
Da haben Sie
Ja.
konzentrische Kreise, sagten Sie. Und je
Genau.
kleiner der Radius ist, desto präziser wird die Kugel. Setzen Sie sie dann von außen nach innen regelmäßig um? Also sagen, ich fange
Ja,
auf dem
ja,
äußeren
ja,
Kreis
ja,
an zu
ja,
malen und
ja.
höre auf dem inneren dann irgendwann auf.
Also das werde ich häufig gefragt, ja, weil es ist ja auch tatsächlich so, dass der äußere Ring natürlich eine längere Laufstrecke hat, wie jetzt der innere Ring. Und das sollte man dann auch meinen, dass die von außen schneller fertig werden und dass man die vielleicht umlagern muss, ne, um die nochmal, damit wir dann rundum dasselbe Ergebnis haben. Aber tatsächlich ist es so, dass an den inneren Ring, wo weniger Strecke gelaufen wird, dafür die Anzahl der Doppeldrehungen höher ist. Das heißt, egal wie lang die Strecke ist, wichtig ist, wie oft er da seine Doppeldrehung gemacht hat. Und die ist außen wie innen fast gleich. Ja,
Guck an.
und deswegen
Okay.
sind diese, ja, wir haben das über viele, viele Simulationen, haben wir das dann mal rausgefunden. Und tatsächlich sind die inneren Kugeln genauso schnell fertig wie die äußeren. Muss ich also nicht umlagern. Ja, Gott sei Dank.
Okay.
Stellen Sie mal vor, im Winter, das ist nicht sehr schön da unten.
Das
Also
stimmt ja.
da ist es kalt, ja, und dann noch im Wasser.
Ja,
Sie
ja,
stehen mit
ja.
Gummistiefeln im Wasser, müssen ohne Handschuhe da in diese engen Rillen reinfummeln. Also da freut man sich, wenn man das nicht so oft machen muss, ne? Also zum Glück, ich muss wirklich nur einmal reinlegen und am nächsten Tag komme ich wieder und dann hole ich sie wieder raus. Alle fertig.
Und ich hatte das richtig verstanden, der obere Teller, also das Wasserrad, ist aus Holz.
Ja, das ist aus
Und
Holz,
das
ja.
verrottet ihn nicht?
Ja, also Buchenholz ist wirklich sehr empfindlich, wenn Sie es im Wald sammeln, so als Brennholz oder zum Grillen, da verrottet es wirklich ganz, ganz schnell. Und zwar, was Buche nicht abkann, das ist Wechselfeuchte. Ne? Nass werden, trocknen, nass werden, trocknen. Oder so Kontakt mit dem feuchten Waldboden, das mag er nicht. Aber wenn Sie es in der Dauernässe haben, dann wird Buche sogar, ich habe den Eindruck, noch härter, als wenn Sie das einfach so verwenden. Ja? Also Dauernässe ist gut. Wenn
Okay.
ich, sobald ich es dann aber aus dem Wasser rausnehme und dann meinetwegen als Gartendeko irgendwo hinstelle oder sowas und es dann im Wetter ausgesetzt ist, dann verfällt es 0, nix.
Sie haben ebenso beiläufig gesagt, ja, das haben wir erforscht, da haben wir Simulationen gemacht. Wie um Himmels Willen haben Sie simuliert, was in dieser Mühle passiert? Am Rechner?
Ja, da gibt's verschiedene Verfahren. Das geht aber schon in die Ingenieurswissenschaften. Ne? Aber wir haben ganz am Anfang, da werden Sie jetzt vielleicht lachen, aber ich habe mir einfach im Baumarkt einfach so Holzkugeln gekauft und habe die lackiert. Mhm. Und da ging es mal darum, also mal diese Bahn zu bestimmen. Ne? Wir haben also dann diese Holzkugeln also farblich markiert, dann angemalt und haben sie dann laufen lassen und haben dann geschaut, wie sich der Lack abträgt. Ja, das sieht man dann so Spuren, so Lackabtragsringe, wie sie sich über die Kugel ziehen. Und da haben wir dann gesehen, nach welchem Prinzip also diese Abtragsringe dann über die Kugeln laufen. Und das geht wirklich in alle Raumrichtungen. Das ist unglaublich.
Aber wie sind Sie überhaupt auf die Idee gekommen, das messen zu wollen? Also ich hätte gedacht, wenn ich sowas machen würde, ich würde halt in diesen unteren Teller basteln, ne, so Rillen rein, ne, den oberen Teller, und dann würde ich da einfach Steine reinwerfen und gucken, was passiert. Und so sehen meine Kugeln dann wahrscheinlich auch aus. Was ist bei Ihnen anders als bei mir?
Ja, ich weiß nicht, das hat mich einfach interessiert. Okay. Man sagt ja den Schwaben ein bisschen nach, sie sind Tüftler und vielleicht trifft es dann doch ein bisschen zu. Weil mir hat es einfach nicht gereicht, einfach zu gucken, ja, legst du mal was rein und nachher holst du es wieder raus, alles andere musst du nicht wissen. Nee, also ich habe schon versucht, diesen Vorgang zu verstehen. Ich wollte schon wissen, was da läuft. Und das Problem ist also, sie sehen ja nicht rein. Ne? Das ist also vom Wasser umwirbelt und sie können selbst mit einer Endoskopiekamera können sie jetzt nicht die Bahn einer Kugel jetzt ganz genau nachzeichnen. Wir haben dann auch mal versucht, also einfach mal einen Punkt auf so eine Kugel zu malen, auf eine fertige Kugel, haben die dann auf diesem Malstein nur kreisen lassen, haben geschaut, wie sich dieser Punkt dann bewegt, ja, wo der bei der nächsten Runde dann auftaucht und bei der übernächsten Runde und so. Aber das ist jetzt keine richtig gute Simulation gewesen, weil da die Kugel frei ist und nicht von zwei Seiten geführt wird. Aber da haben wir auf jeden Fall unsere Methoden gefunden. Und am Anfang waren das wirklich so Feld-, Wald- und Wiesen-Methoden, gerade mit diesen lackierten Kugeln. Aber es hat wirklich funktioniert. Man hat da sehr schnell dann schon ein Bild bekommen. Dann muss man es einfach nur noch dreidimensional ziehen und dann hat man die Bahn.
Haben Sie denn eigentlich auch die Körnung dieser Rinnen im Mahlstein ausprobiert? Also ich würde es Ihnen jetzt zutrauen, so nach dem Gespräch.
Ja, bisschen. Ja, das ist schon so. Ne? Wenn Sie eine Feile kaufen, mit der groben Feile kommen Sie schneller voran, wie jetzt mit der feineren. Ja. Allerdings, ein grober Mahlstein hat sicherlich den Vorteil, dass die Kugel wahrscheinlich schneller fertig wäre. Aber zwei Dinge stören mich dabei. Zum anderen haben Sie nachher eine Kugeloberfläche von der fertigen Kugel, die zu rau ist, nachher poliert werden zu können. Ne? Das ist dann, wenn wir einen groben Stein einsetzen. Und zum anderen wollten wir arbeiten ja an einem Bach. Ne? Und ein Bach ist ein Lebensraum, der wohnt wer. Und der hat sich über Jahrtausende zu dem entwickelt, was er heute ist. Also möchte ich da so wenig wie möglich eingreifen. Und wenn ich jetzt einen Stein einsetzen würde, der hier in der Gegend nicht vorkommt, dann wahrscheinlich wird es nichts ausmachen, aber wissen tue ich das nicht. Und deswegen habe ich gesagt, ich nehme einen Stein, der hier vorkommt. Und ganz in der Nähe kommt ein Stein vor, der ist extrem hart und wird hauptsächlich für den Dombau in Köln eingesetzt und in Ulm. Das ist der Rätsandstein. Extrem hart, dadurch hält er lange und sehr fein. Also der hinterlässt eine Kugeloberfläche, die perfekt zu polieren ist. Also die Kugeln kommen, wenn sie getrocknet sind, nass glänzen sie ja noch, aber wenn sie dann getrocknet sind, kommen sie so raus wie so seidenmatt. Also so eine Mattigkeit, wenn sie eine Glasscheibe anhauchen oder im Badezimmerspiegel, dann ist so an der Stelle so ein bisschen matt. Und diese Mattigkeit, die haben sie noch und danach auf der getrockneten Kugel. Und das lässt sich dann noch polieren. Ne? Und deswegen nehmen wir also keinen so groben Mahlstein, weil er nicht vorkommt und weil er eben in der Oberflächengüte von unserer Kugel also noch zu grob wäre.
Zum Polieren, haben Sie da auch eine Maschine oder machen Sie es per Hand?
Ja, das ist, also traditionell hat man da giftige Salze eingesetzt als Poliermittel. Okay. Also früher war man dann sehr, sehr sorglos. Also nee, das wollte ich natürlich auch nicht. Also ich habe dann, mache das auch nicht so mit immer feineren Schleifpapieren. Ich muss sagen, ich habe hier eine Maschine entwickelt, die Kugeln polieren kann. Das war auch nochmal so ein Ding. Ne? Also ich wollte ja nachher einen Glanz haben, der nicht nur schön ist, sondern muss perfekt sein. Also er muss wirklich alles rausholen, was der Stein bietet. Es gibt natürlich Steine, die jetzt nicht so das Glanzpotenzial haben wie andere Steine, da sind die auch in sich unterschiedlich, aber die Maschine, die holt also wirklich das Maximum raus, ja, und das wird trocken poliert und da kann ich auch gleichzeitig mehrere Kugeln durchpolieren. Die werden zwar knallheiß dabei, weil sie ja trocken poliert werden, was auch sehr ungewöhnlich ist, das tun Steinmetze jetzt auch nicht, aber Ja, auch da habe ich also das Handwerk des Steinmetzes ein bisschen verlassen. Und klar, die werden natürlich wahnsinnig heiß, aber nachher sind die Kugeln perfekt. Und wenn sie sich abgekühlt haben, ne, kann man sie auch wunderschön in die Hand nehmen.
Ist das eigentlich ein Geschäftsmodell, was Sie da machen? Also könnten Sie davon leben?
Ja, das habe ich oft überlegt, also kann man davon leben. Also zum einen möchte ich es natürlich nicht, weil mein anderer Beruf macht mir auch wahnsinnig viel Spaß
Okay.
und bin ja auch sehr viel unterwegs und ich möchte den eigentlich nicht aufgeben und das müsste ich ja denn in dem Fall. Außerdem ist es so, ich habe mir mal überlegt, wenn ich jetzt alle Mitarbeiter, die ich habe, alle Helfer, alle rausschmeißen würde und alles alleine machen würde, dann könnte man vielleicht sogar davon leben und noch müsste noch ein bisschen ausbauen. Aber die Frage hat sich eigentlich nie gestellt. Ich glaube, viel wichtiger ist einfach die Kontinuität, dass wir das weiterhin machen, weil es lockt ja auch ganz, ganz viele Besucher zu uns ins Dorf, ne? Und wir haben hier Gastronomie, die sich dann natürlich auch über Gäste freut. Wir haben viele Brennereien, die sich über Kunden freuen. Wir haben Café und mittlerweile ein Café, was neu gegründet wurde und sehr gut läuft, ja. Und das sind alles Leute, die natürlich auch Erwartungen an mich richten, dass wir hier das weiterhin betreiben und auch in der Qualität, ne? Aber weiter ausbauen möchte ich das eigentlich nicht. Also mal so schnell aufgeben kann man natürlich auch nicht, weil das ist dann keine Entscheidung, die mich ganz alleine betrifft, ja. Aber ja, ich glaube, die Kontinuität ist das Wichtigste.
Kontinuität braucht Nachwuchs. Gibt es sowas wie einen Nachwuchs in Ihrem Geschäft, in Ihrem Handwerk?
Ja, also die mitarbeiten, die haben das Know-how auch. Und ich kann mir so gut vorstellen, dass sie es mal weiterführen. Man macht sich natürlich dann schon Gedanken, wie wird es mal, wenn ich jetzt mal Rentner bin, ist noch eine gute Strecke bis dahin. Also die Frage stellt sich jetzt nicht konkret. Ne? Aber es gibt schon Leute, die ich ausgebildet habe, die das Know-how haben und die rein theoretisch für den Fall, dass ich jetzt mal krankheitshalber oder sowas mal ausfallen würde oder jetzt mit längerer Zeit nicht am Ort wäre, die das dann auch übernehmen könnten. Das ist schon so. Ja, da machen wir uns natürlich schon Gedanken. Ich denke, dass das Ganze mal in einen Trägerverein dann überführt wird. Vielleicht, dass sich an ein Museum dann anschließt als Außenstelle. Also das sind alles Möglichkeiten, die in Betracht kommen, aber momentan jetzt noch nicht konkret sind.
Haben Sie mit den ganzen Techniken und Technologien, die Sie da so entwickelt haben um die Kugelmühle herum, haben Sie da auch schon Technologietransfer gemacht? Also das schon irgendwohin exportiert?
Nee, eigentlich nicht. Nee. Das, ich glaube, der
Wollen
Markt
die
für
anderen
diese
das nicht
Dinge
wissen?
rund um die Kugelmühle ist relativ begrenzt. Ne?
Okay.
Aber es ist schon so. Also wir treffen uns natürlich mit der alte Martin Leitner, den ich damals Anfang der 90er Jahre kennengelernt habe. Er lebt noch, er ist jetzt Anfang 90 oder bald Mitte 90 und immer noch bei guter Gesundheit und den besuche ich ab und zu. Er hat auch einen Nachfolger gefunden, der jetzt auch schon über 70 ist. Und wir treffen uns ab und zu. Da habe ich den Kollegen Paul Herbst in Österreich, also bei Seeham, der an der Teufelsklamm seine Kugelmühle sehr gut übrigens auch betreibt, sehr professionell. Mit dem treffe ich mich ab und zu. Also wir haben schon Kontakt untereinander und geben unser Know-how natürlich da auch intern natürlich auch weiter. Ich glaube, das sind aber auch die Einzigen, die sich für diese Know-how-Geschichten auch wirklich ernsthaft interessieren, weil die Probleme sind ja überall dieselben, ne, bei uns im Gewerk.
Aber es gibt doch gefühlt unendlich viele Steinkugeln auf dem Markt, in den Geschäften. Wo kommen die denn alle her,
Ja.
wenn es so Leute wie Sie praktisch gar nicht
Ja.
gibt?
Ja, wo kommen die her, ne? Ganz weit weg werden die produziert, meistens in China oder sonst irgendwo in Asien, werden da zum Teil, also entweder, also sie kriegen auch Mineralienhandel, oft so Rosenquarzkugeln wirklich fast nachgeschmissen für wirklich billiges Geld. Aber fragen Sie mich bitte nicht, mit welchen unsäglichen Arbeitsbedingungen solche Dinge oft hergestellt werden, damit sie bei uns so billig sind. Könnte man auch auf andere Produkte dann auch ausweiten. Ja, also das ist sehr, sehr unschön, ist oft auch Kinderarbeit dabei. Nichts von all dem, was wir eigentlich haben wollen und sie können diese Kugeln halt auch maschinell fräsen. Sie können ja heute
Stimmt, ja.
jeden Gegenstand, jede Form können sie auch rein in einer völlig automatisch ablaufenden Maschine, können sie die fräsen. Denken Sie mal an diese großen Brunnenkugeln, die jetzt in
Stimmt,
irgendwelchen
ja.
Einkaufspassagen manchmal sich auf einem Wasserfilm drehen. Ne? Da ist keine menschliche Hand mehr dran gewesen. Das ist kein Handwerk mehr. Das ist nur noch, was heißt nur noch? Das ist einfach eine Ingenieursleistung, ja, eine Maschine zu bauen, die eben Kugeln fräsen kann, eben in dieser Präzision so hoch oder einigermaßen so hoch, wie es eine Kugelmühle sowieso kann,
Das
bloß kleiner.
wollte ich jetzt gerade fragen, sind die präziser oder sind Sie präziser?
Ja, sicherlich beide. Also das, jede Maschine hat ihre Parameter und die müssen schon ziemlich rund sein, damit sie ganz leicht bewegt werden können. Es hat schon seine Faszination. Also da kann ich mich auch gar nicht ausnehmen, ne? Wenn ich so eine ganz große Kugel sehe, hat einen Meter Durchmesser, ich weiß, sie wiegt bestimmt das so 1,5 Tonnen, ne? Und ich kann sie ganz leicht bewegen, bloß weil sie auf dem Wasserfilm gleitet. Das hat schon seine Faszination. Aber diese Faszination ist dann eine ganz andere. Jetzt ist eher eine physikalische Faszination als das, was wir an der Kugelmühle erleben, wo ja so viele Dinge ineinander fließen, wie eben das alte Handwerk, die Tradition, das ist ja ein deutsches Handwerk auch, ja, die Geologie, die Gesteine, das Herstellen mit natürlichen Ressourcen, ja, da kommt viel mehr zusammen als jetzt an der großen Brunnenkugel in der Einkaufspassage.
Wie viele Kugeln spuckt Ihre Mühle denn eigentlich so aus im Jahr?
Ah, das hängt immer ein bisschen von der Wassermenge ab, okay. Aber sie kann schon so, muss man überlegen, so 4.000, 5.000 Kugeln kann sie locker. Kommt natürlich drauf an, von welcher Kugelgröße. Ne?
Ja, klar.
Also kleine machen wir schon mehr. Da passt ja auch mehr rein in so ein Mahlwerk, während von den großen Kugeln mache ich ja 3 Stück pro Mahlgang. Also da sind wir von der Massenproduktion recht weit entfernt. Ne? Bei den kleinen, da kann ich schon 15 oder 16 Stück reinlegen, je nach Wasser. Ne? Und davon kann man sehr viel mehr machen.
Wie viele Kugeln können Sie denn überhaupt in die einzelnen Rillen oder Rinnen legen?
Ja, also bei den großen Kugeln, da haben wir nur noch eine Rille. Da passen also 3 Stück rein. Und dann haben wir die mittelgroßen Kugeln, da laufen 2 Rillen, da passen 9 Stück rein, 3 in die innere und 6 in die äußere. Das hat sich einfach durch Experimentieren hat sich das so rausgestellt, wo wir die besten Ergebnisse haben. So verteilen wir das auf die Rinnen. Und bei den kleinen Kugeln, das sind 3 Rillen, ne? Weil diese Mahlwerke, die haben alle denselben Durchmesser, ne? Und das Platzangebot bestimmt dann auch die Anzahl der Rillen. Und bei den kleinen sind es halt 3. Und da haben wir, ja, da haben wir innen 3, dann haben wir 5 und außen nochmal 8. Und das gibt dann zusammen 16. Und die werden nicht immer alles. Nicht jede Kugel wird dann so, dass man sie dann auch weiterverarbeiten kann, dass man sie noch polieren und verkaufen kann. Also da gibt es schon auch mal Ausschuss drunter oder mal eine Kugel, die aus irgendeinem Grund nicht ganz fertig geworden ist oder man hat einen winzigen Abplatzer irgendwo an der Oberfläche und denkt, Menschenskinder, die tun wir nochmal rein, dann läuft sie vielleicht ein bisschen kleiner. Aber dann ist dieses kleine Abplatzerchen, diese kleine Schramme ist dann weg und man hat trotzdem eine schöne Kugel. Bei manchen blutet einem wirklich das Herz, die einfach verwerfen zu müssen.
Was machen Sie denn mit denen, die Sie verwerfen müssen? Sie kommen einfach zurück in den Steinbruch oder in den Bach?
Nee, also die hebt man sich auf. Weiß nicht, was damit zu tun ist. Also es gibt Leute, die ganz witzige Sachen draus machen. Zum Beispiel haben wir schon viel so Möbelknäufe gemacht. Ne? Also da hat jemand irgendwo meinetwegen so eine Kommode wie so ein Apothekerschrank mit ganz vielen Schubladen oder hat jetzt neulich einer seine Küche, die ganzen Klappen und Schubladen mit solchen Kugeln als Möbelknauf ausgestattet. Ne? Da ist halt jede Kugel, hier gibt es ja genau einmal. Sie werden niemals 2 gleiche Kugeln haben. Wie bei den Schneeflocken gibt es auch nie 2 gleiche, weil eben der Stein eben aus Natur gewachsen ist. Ne? Also gibt es nie 2 gleiche. Und das ist halt das Schöne, wenn man so Schubladen hat und jeder Knauf hat irgendwo seinen eigenen Knopf. Also jede Schublade hat ja einen eigenen Knopf. Dann ist das so ein, in der Industrie würde man sagen, so ein 5S-System, also so ein Ordnungssystem, wo man sofort weiß, wo was ist. Ja, und das fand ich mal eine ganz pfiffige Idee. Manche verwenden sie einfach so als Dekokugel, ne, auch wenn sie jetzt vielleicht irgendwo eine kleine Macke hat oder sowas. Oder. Also gibt es verschiedene Dinge, was die Leute dann so damit machen. Ne? Ich habe auch viele Künstler schon da gehabt, die dann Kugeln genommen haben, haben aus denen irgendwelche Gegenstände gemacht, haben sie in ein Kunstwerk irgendwo integriert. Also Das ist natürlich jetzt für uns kein Markt, von dem wir jetzt leben könnten. Aber das sind dann Kugeln, wo ich sage, hey, also das ist schön, dass man aus der noch was gemacht hat. Ich glaube, das ist vielleicht so ein Punkt, dass auch wenn ich aus einem Bohrkern jetzt meinetwegen mehrere Kugeln herausbekomme, ja, trotz scharfer Selektion, dass auch wirklich das hundertprozentig was wird, dann kann ich sogar sagen, aus einem einzigen Stein, aus einem einzigen Bohrkern sogar, gibt es nicht mal 2 gleiche Kugeln. Also man wird nie 2 gleiche finden. Das ist ja auch das Schöne, dieses Individuelle. Und deswegen gibt es auch viele Besucher, die uns immer wieder besuchen, ne, die dann immer wieder mal eine kaufen und sagen, Mensch, das ist eine von der Schwäbischen Alb, von Märklingen, da kommen wir mit der Autobahn dran vorbei. Mensch, da hätte ich gern mal noch das und noch das. Und ich brauche ein Geschenk, ne, und ein Souvenir und sowas, ne. Geschenken kann man ja auch viele Dinge, die Sinn machen und viele Dinge, die keinen Sinn machen. Es gibt auch Dinge, die schnell mal gegessen oder getrunken werden, ne? So ein Käse oder ein Fläschchen Wein, das ist irgendwann mal konsumiert und weg ist es. Ne? Die Kugel hat was von Ewigkeit. Ne? Die hat auch niemand, noch nie eine Kugel weggeworfen. Ne? Also das ist mal schon spannend, was mich persönlich vielleicht fasziniert. Ich glaube, das habe ich vielleicht schon das eine oder andere Mal auch durchblicken lassen, dass es diese Kombination hat. Wir sind von verschiedenen Aspekten, die Leute interessieren können. Man denkt bei Murmeln gern mal an Kinder. Ja, das ist ein Kinderthema. Es ist kein Kinderthema. Kindermurmeln gab es natürlich auch schon früher. Das waren aber meistens selber gerollte aus Ton. Ne, vor allem von den ärmeren Kindern. Und mit viel Glück hat man dann diesen Ton mal gebrannt. Dann haben sie wenigstens mal ein bisschen Feuchtigkeit ausgehalten. Ne? Aber diese richtige Marmormurmel, die hat man vererbt. Und das war eher was für Erwachsene. Gab es also alle möglichen Arten von Murmelspiele, was die Erwachsenen schon gemacht haben. Man stellt sich mal vor, bei der Feldarbeit, in der Arbeitspause, im Schatten der Bäume, ein bisschen Laub weggemacht, da ein bisschen gemurmelt. Zusammen mit anderen. Das hat was Gesellschaftliches. Ne? Natürlich hat man ganz genau jeder gewusst, wessen Murmel da im Spiel liegt, weil es gibt ja jede Murmel nur genau einmal. Ne? Das ist ja mal das eine, die Tradition hinter dem Ganzen. Das Unvergängliche auch, die Geologie der Schwäbischen Alb. Die Schwäbische Alb ist ja schon eine ganz besondere Landschaft. Sie ist als Naturraum, ist es schon faszinierend. Also die Schwäbische Alb nicht kennen, das ist das ganz schroffe Kalkfelsen, oft mit Burgen, viel Wald, viel Wasser, Wasserfälle. Man kann klettern, Gleitschirmfliegen, Mountainbiken und kann ganz, ganz, ganz viele Dinge tun auf der Schwäbischen Alb. Und als Naturraum ist sie halt faszinierend, weil dort gibt es auch Höhlen, ja, geologisch interessant. Es gibt Fossilien, es gibt kristalline Welten. Viele unserer Kugeln enthalten ganz viel Kristall. Da kann man richtig reinleuchten mit der Taschenlampe. Ja, da wird es im Inneren der Kugel hell. Diese Kalziteinschlüsse, all das macht eine Faszination aus. Und deswegen ist die Schwäbische Alb auch von der UNESCO geadelt worden als Geopark. Das ist einer von 6 Geoparks in Deutschland. Und gleichzeitig aber auch Biosphärenreservat und auch noch Weltkulturerbe aufgrund der Höhlenmalereien, die man dort gefunden hat, aus eiszeitlichen Zeiten. Ja. Und diese Verbindung dazu noch mit Wasserkraft und altem Handwerk, ich glaube, das ist das, was so spannend macht. Und natürlich sind wir stolz drauf, wie sich das Wissen der Menschheit jeden Tag vermehrt und verdoppelt und verdreifacht. Ja, ich will es mal glauben. Aber was nie gesagt wird, wie viel Dinge werden jeden Tag auch vergessen, die vielleicht mal irgendwann mal eines Tages wieder eine ganz große Relevanz haben könnten. Ja, und das ist was, jede Pflanze, die ausstirbt, geht ein genetisches Potenzial unwiederbringlich verloren. Und vielleicht brauchen wir eines Tages doch mal ganz, ganz dringend gegen eine unbekannte Krankheit ein Heilmittel. Und dafür haben wir gerade erst gesorgt dafür, dass es ausstirbt. Das ist leider auch so ein Thema. Und das ist aber auch bei altem Handwerk so. Ja, und stellen wir uns mal vor, hätte keine Kugelmühlen gegeben, dann wäre vielleicht das Kugellager nie erfunden worden. Und jetzt stellen Sie sich mal unsere Welt ohne Kugellager vor.
Würden nicht so viele Autos rumfahren und die Atmosphäre verdrängen.
Ja, das wäre mal das eine. Ne? Aber es würde auch viele Dinge, die wir im Baumarkt zum Beispiel vorfinden oder woanders, wo eine Bohrmaschine hat, unzählige Kugellager drin, ganz viele Maschinen, auch Autos, Fahrräder, die umweltfreundlich fahren, haben Kugellager drin. Also ist das aus unserer Welt eigentlich fast gar nicht wegzudenken. Und ich denke auch, wenn Sie einen Notarzt mal rufen, der kommt auch auf Kugellagern daher. Ne? Zu Fuß wohl kaum. Insofern ist es schon eine Sache, die unsere Welt verändert hat. Sicher nicht überall zum Guten, aber ich denke meistenteils ja schon. Und das wäre alles gar nicht möglich gewesen, hätte es vorher nicht schon Kugelmühlen gegeben. Aber wer es erfunden hat, Kugelmühlen, kein Mensch weiß es.
Stefan Metzler von der Kugelmühle in Neidlingen. Vielen Dank fürs Gespräch.
Ich danke Ihnen.